Versuchung. Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Oscar Wilde. Versuchung ist wie ein Parfum, das man so lange riecht, bis man die ganze Flasche haben will. Jean-Paul Belmondo. Und Wikipedia lehrt uns, Versuchung ist die Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig ist, einer sozialen Norm widerspricht und oder verboten ist. Wofür hältst du Versuchung? Was denkt denn ein glaubender Mensch über Versuchung? An was denkst du? An Milka? Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, ziehe ich auch der Lindschokolade vor, aber egal. Oder denkst du an das Böse schlechthin? Es stimmt mit Sicherheit irgendwie beides und alles dazwischen. Aber mein Ziel ist nicht, dass du nun heute Abend hier aus dieser Kirche rausgehst und hinter jedem Busch irgendwie den Teufel vermutest. Und dass du jedes Beispiel, was ich nennen werde, irgendwie gleich als Sünde verstehst. Aber dir sollte bewusst sein, dass es so sein kann. Und dass das Versuchung ist, dass sie uns genau dorthin führen möchte. Und wenn du ein paar Beispiele zum Mitdenken brauchst, wenn ich jetzt immer von Versuchung spreche, das ist ja viel einfacher, wenn man weiß, was damit gemeint ist, dann will ich mal ein paar Rubriken nennen, so als Beispiel, wovon so der Otto-Normalverbraucher versucht sein könnte. Und du kannst ja mal gucken, ob deine Rubrik irgendwie dabei ist. Zum Beispiel Klatsch und Tratsch. Internetseiten im stillen Kämmerlein. Fremdflirten, Gelegenheitsdiebstahl, Lohnsteuerschwindeleien, nicht die Wahrheit sagen, auch Lügen genannt, sagen wir nur nicht so gerne, Kaufrausch, Aufschieberitis, Macht missbrauchen, eine Position missbrauchen, unterlassene Hilfeleistung. Wo umschmeichelst du, wo bittest du, wo nötigst du, stiftest an, machst neugierig, manipulierst, bedrohst, ächtest sozial, verführst? Die Werbung ist übrigens Profi darin. Vielleicht brauchst du auch ein allgemeineres Beispiel, irgendwas Abstrakteres, um das so ein bisschen für dich fassbarer zu machen oder größer zu machen. Da fällt mir der Herr der Ringe ein. Ich hoffe, du kennst den Film. Denk doch mal an diesen Ring. Was für eine Versuchung der für all diese Leute darstellt, die mit dem irgendwie zu tun haben. Er verführt seinen Träger und er versucht, alle irgendwie so in seinen Bann zu ziehen. Und die verschiedenen Gestalten dieser Geschichte gehen ganz unterschiedlich damit um. Da gibt's den Gandalf, der rührt ihn erst gar nicht an. Und auch der, Aragorn hält sich fern. Aber dann gibt's den Boromir, der erliegt dieser Versuchung und er will diesen Ring unbedingt haben. Natürlich nur, um Gutes damit zu tun. Und was passiert? Die Gefährten entzweien sich total. Und auch Frodo, der widersteht immer seltener und stülpt sich diesen Ring immer öfter über. Und das verändert ihn. Versuchung hat's irgendwie in sich. Und ich frag mich, was macht denn Versuchung mit einem? Wo führt die hin? Und wer versucht? Und was kann ich dagegen tun? Oder wie kann ich damit umgehen? Das sind so die drei Dinge, die mich in der Vorbereitung bewegt haben. Und jetzt kommt die Herausforderung an dich. Ich habe nämlich heute Abend nicht die klassische Drei-Punkte-Predigt. Und du müsstest jetzt so in den nächsten 20 Minuten der Versuchung widerstehen können, irgendwie abzuschalten, einzuschlafen oder sonst irgendwas zu machen. Weil du musst dir deine Punkte heute ein bisschen kreativer raussuchen. Wir gucken mal, wo wir landen. Also, ich denke über Versuchung eine Sache, nämlich, dass wir oft dazu tendieren, Versuchung nicht besonders ernst zu nehmen. Manchmal ist die ja eben auch so ganz schwer greifbar. Was ist denn Versuchung? Das ist ja noch nicht die Handlung, oder? Wo hört denn dann der Spaß auf? Wo bin ich versucht und zu was? Und gibt es so etwas wie die Versuchung? Und was ist denn Schlimmes daran? Und das ist, glaube ich, ein so ein Punkt, diese Frage, ja, was macht das denn schon? Es ist doch nur so ein bisschen antesten. Man muss doch nicht alles gleich so dramatisch sehen. Nicht die Spaßbremse sein, nicht der Vernünftige sein. Was ist schon so schlimm daran? Ich versuche doch nur ein bisschen. Das passt im Deutschen so wunderbar mit diesen beiden Worten. Ich versuche doch nur ein bisschen, ist doch nicht so schlimm, oder? Jesus sieht das ganz anders. Jesus redet an solchen Stellen ganz drastisch und ganz rigoros. In der Bergpredigt zum Beispiel rät er eher dazu, dass man sich ein Auge rausreißt und die Hand abhackt, wenn das das Körperteil ist, was dich irgendwie zum Abfall verführt. Also mit Verführern wird echt kurzer Prozess gemacht. Keine Samthandschuhe. Und Jesus packt dieses Thema mit der Versuchung in das Gebet, das er uns lehrt. Führe uns nicht in Versuchung. Und ein Thema, dem die Aufmerksamkeit geschenkt wird, im Vater unser unterzukommen, das kann eben nicht so ganz unbedeutend sein, nicht so ganz harmlos. Und im Gegenteil, und vielleicht gerade weil sich Versuchung manchmal so harmlos tarnt. Achtung, ich wechsle mal kurz ins Paradies. Hey Adam, ist doch nur ein Apfel. Weil das manchmal so harmlos ausschaut, verschätzen wir uns da ganz leicht. Sehen das zu locker. Versuchung führt eben nicht zu einem Kavaliersdelikt. Es ist kein Spiel und ich rede nicht von einem Stückchen Schokolade zu viel, sondern ich rede von all den Dingen, die uns weg von Gott führen. Und das kann alles Mögliche sein. Vielleicht auch mal ein Stückchen Schokolade, keine Ahnung. Aber die Dinge, die uns weg von Gott führen. Das ist das Ziel der Versuchung, einen Keil zu treiben zwischen uns und Gott. Und deswegen ist es ein Kampf. Und bei diesem Kampf geht es tatsächlich um Leben und Tod. Es ist ein Kampf um uns, um Gottes Gemeinde. Tut mir leid, ich weiß, das klingt jetzt total nach Spaßbremse. Ist aber so. Adam und Eva hat es das Paradies gekostet, der Versuchung nachzugeben. Gut, sagen wir, in diesem Sinne wird uns das nicht mehr passieren. In Ordnung. Und wir kennen ja den schönen Spruch, dass Gott auch auf krummen Wegen gerade schreiben kann. Gott sei Dank kann er das. Und Gott sei Dank tut er das. Ich bin heilfroh darüber. Können wir wirklich sein, dass er so gnädig und so treu ist? Aber das ist doch nicht der Plan. Das ist ja eigentlich nicht erstrebenswert. Zumindest nicht für uns. Im Sinne der Versuchung schon. Der Versuchung sind krumme Wege gerade recht. Ich möchte mal auf die Geschichte von Jesus in der Wüste gucken. In der Wüste, als er versucht wird, 40 Tage lang. Und uns ist berichtet am Ende von den letzten drei Versuchungen, denen der Teufel ihn aussetzt. Jetzt komme ich mit meinem Deutsch nicht mehr mit. Aber ihr versteht mich, ne? Also, Teufel versucht Jesus folgendermaßen. Ich fasse nur mal kurz zusammen. Zum einen sagt er, mach dir doch bitte aus den Steinen Brot, dann hast du was zu essen. Dann sagt er, schmeiß dich doch von der höchsten Zinne hier des Tempels. Die Engel müssen dich auffangen. Und er sagt, bete mich an und dann werde ich dir all diese Reiche geben, die ich dir hier gerade zeige. Über die kannst du herrschen. So versucht der Teufel Jesus in der Wüste. Worauf soll das rauslaufen? Worauf zielt die Versuchung denn hier ab? Das eine, was Versuchung möchte, ist, dass nicht mehr Gott geehrt wird, sondern etwas anderes oder jemand anderes vor ihm oder statt ihm. Beispiel, Teufel sagt zu Jesus, bete mich an. Und ich will dich als Herrscher über all das hier setzen. Bete mich an, nicht Gott. Die Versuchung zielt außerdem darauf ab, dass wir möglicherweise Gott vor unseren Karren spannen und unseren Willen durchsetzen. Herr Jesus, spring doch von der Tempelzinne runter. Die Engel, die müssen dich auffangen. Das steht ja schon geschrieben. Natürlich ist das so. Natürlich steht das geschrieben. Und natürlich will Gott nicht, dass Jesus sich irgendwie zu Tode stürzt. Aber er will sich auch nicht so benutzen lassen, wie es Jesus da angeboten wird, sich das einfach jetzt einfallen zu lassen, sich hier runterzustürzen. Das ist auch nicht Gottes Wille. Versuchung zielt außerdem darauf ab, Misstrauen gegenüber Gott zu schüren und unser Vertrauen in Gott kaputt zu machen. Hey, mach die Steine zu Brot, damit du was zu essen hast. Versuchung ist fies. Versuchung ist subtil, tricky. Und Versuchung macht, finde ich, dass Grenzen verschwimmen. Was ist denn schon so schlimm daran, für sich selber zu sorgen? Gott will doch auch, dass ich satt bin. Na klar will er das. Aber wenn du mit deiner Brotbeschaffungsaktion, und sei es, dass du aus einem Stein Brot machen kannst, oder wie auch immer du dazu kommst, aber wenn du mit dieser Aktion den Herrschaftsbereich wechselst, unter dem du stehst, dann schaut die Antwort anders aus. Dann ist es eben vielleicht doch schlimm, doch nicht mehr so ganz harmlos. Ich gebe es zu, es ist verwirrend. Es ist irgendwie, wie wenn aus Schwarz und Weiß grau wird. Und jetzt hast du recht, wenn du sagst oder wenn du denkst, hey, auf bunte Fragen gibt es keine schwarze und weißen Antworten. Da hast du total recht. Aber damit will ich jetzt nicht hier einfach über die Thematik drüber bügeln, weil ich finde, es gibt genügend Situationen und vielleicht kennst du das auch, wo du merkst, in der Situation, dir ist einfach klar, was Sache ist. Du merkst, was richtig und falsch ist. Du merkst, was eigentlich sein sollte oder vielleicht hinterher, was du hättest tun sollen oder was du hättest lassen sollen. Ganz oft wissen wir eigentlich, was Sache ist und wir sehen eben ganz klar, schwarz oder weiß. Und dann entscheiden wir uns. Und wenn wir dann mal so einer Versuchung erliegen und jetzt überleg wieder für dich, was könnte das sein? Vielleicht ist dir das ja schon mal passiert. Das eine Glas Wein zu viel, der Flirt, der zu weit geht, die Internetseiten, die fesseln und nicht mehr loslassen bis morgens um 4. Was auch immer. Ich möchte zwei Dinge nennen, die mir sehr bekannt vorkommen, wenn man einer Versuchung erliegt, was da passieren kann. Das eine ist das, ich falle auf die Nase. Ich falle auf die Nase, tu mir weh. Vielleicht habe ich auch jemand anderen verletzt oder ich habe mich von Gott entfremdet. Oder alles drei. Aber ich habe dazugelernt und ich weiß es fürs nächste Mal besser. Und ich werde alles dran setzen, dass wenn ich auch nur den Duft dieser Verführung in die Nase kriege, dass ich die Beine in die Hand nehme und davonrenne. Das ist übrigens auch ein Ratschlag, den uns die Bibel an verschiedenen Stellen gibt. Flieh, lauf davon. In manchen Situationen ist das wirklich angebracht. Oder ich knalle dieser Versuchung lautstark die Tür vor der Nase zu. Auch das ist möglich. Übrigens, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. So lesen wir es in Jakobus 4, Vers 7. Ein anderes, was passiert, und vielleicht passiert das beides gleichzeitig, wenn ich einer Versuchung erlegen bin, ist, dass es mir in Zukunft viel, viel schwerer fällt, genau dieser Versuchung zu widerstehen. Eben weil ich ihr schon mal erlegen bin, eben weil ich schon mal über diese Grenze drüber gegangen bin. Und es geht noch weiter, weil man das eben nicht immer schafft, Versuchungen zu widerstehen. Und man immer wieder oder immer mal wieder dieser erliegt, dann fängt man irgendwann mal an, etwas an seinem inneren Bewertungs- und Einstellungssystem zu ändern. Das ist praktisch ganz normal, damit wir uns nicht ständig schlecht fühlen oder damit wir diese Spannung in uns nicht ständig aushalten müssen. Und das reden wir uns dann alles so lange ein, dass es so stimmt, dass das so passt, bis wir wirklich denken, dass das ja alles gar nicht so dramatisch ist. Leute, das ist echt ein Kampf, wenn wir den eingehen. Und ob ich nun den Anfängen wäre, oder ob ich mich immer wieder neu aufrichte und den Blick auf Gott richte und mich neu auf Gott ausrichte, statt mein modifiziertes Einstellungssystem zu pflegen. Es ist und bleibt ein Kampf. Und deswegen beten wir, führe uns nicht in Versuchung. Lass uns nicht in diesen unwiderstehlichen, reizvollen, aber so gefährlichen Machtbereich hineingeraten. Das, was uns packen will, was uns nicht mehr loslässt, was uns so fasziniert und was manchmal auch so nett ausschaut, aber gleichzeitig so daneben ist, daneben sein kann. Es sind nicht nur unsere eigenen Schwächen und inneren Schweinehunde, also das Fleisch, so nennt es die Bibel, die uns in eine Versuchung führen, sondern es ist auch das Fleisch anderer Leute. Also auch andere können uns zu Versuchern werden. Ob der Raucher nun den endlich Nichtraucher mit vor die Kneipentüre nötigt, weil er eben nicht alleine qualmen will, oder ob die Kurskameradin so lange stichelt und tratscht und rumfrotzelt, bis du endlich mit einsteigst, auch über den Dozenten ein bisschen daher zu reden. Oder. Auch ein gut gemeinter Rat kann Versuchung sein, wenn er von Gottes Willen wegführt. Ich erinnere da an die Episode zwischen Jesus und Petrus, wo Jesus erzählt von dem, was ihm alles widerfahren wird, dass er leiden wird, dass er sterben wird, gekreuzigt wird und dann auch wieder auferstehen wird. Und wo Petrus sagt, oh nein, Jesus, möge dir das doch nicht widerfahren. Ist doch eine super Einstellung von Petrus, oder? Das ist doch ein guter Wunsch, ein frommer Wunsch, wie schön. Und was antwortet Jesus darauf? Weiche von mir, Satan, sagt er. Weiche von mir? Der hat es doch nur gerade gut gemeint, der Petrus, oder? Aber was sich dahinter verbirgt, ist das, dass ihn Petrus hier in eine andere Richtung praktisch lockt. In eine Richtung, die Jesus vielleicht selber gerne eingeschlagen hätte. Ich bin mir sicher, wenn es ihm möglich gewesen wäre, hätte er sich die Geschichte mit dem Kreuz erspart. Aber er wusste, das ist nicht Gottes Wille. Er wusste, so kann er die Welt nicht retten. Und deswegen war das eine Versuchung für ihn. Und deswegen hat er da rigoros gesagt, stopp, weg von mir. Das will ich nicht hören. Und das hat er vielleicht für sich so laut und rigoros gesagt, vielleicht vor der unsichtbaren Welt, vielleicht auch für Petrus, der hat es wahrscheinlich in dem Moment überhaupt nicht gecheckt. Ganz rigoros, ganz knallhart, aber angemessen in der Situation. Andere können uns zu Versuchern werden. Auch wir können anderen zu Versuchern werden. Und dann ist da noch der Versucher selbst. Der Teufel. Der kann gar nichts anderes mehr machen, als uns zu versuchen. Und das tut er. Das tut er mit aller Macht und aller Kreativität und allen Verführungskünsten, die ihm einfallen. Er hat schon verloren und das weiß er. Jesus hat den Kampf schon gekämpft und hat gewonnen. Aber jetzt geht's noch um uns, die wir jetzt hier sind und jetzt hier leben. Und da einen Keil zwischen uns und Gott reinzutreiben, das ist das, was der Teufel jetzt noch versucht und was er versuchen kann. Und mehr geht nicht. Und auch er muss sich den ihm auferlegten Grenzen beugen. Und es geschieht nichts, ohne dass Gott das auch zulässt. Satan bekommt nur ein abgestecktes Feld, in dem er agieren darf. Und auch seine Zeit ist befristet. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Eine wirklich gute Nachricht. Nichtsdestotrotz kann ich es gut verstehen, wenn du dich fragst, ja, warum dann überhaupt? Warum dann überhaupt die Sache mit der Versuchung? Warum lässt Gott das zu? Ihr wisst es, mit den Antworten auf Warum-Fragen ist es immer ein bisschen schwierig. Und natürlich gibt es keine Standardantworten. Aber ein paar Gedanken dazu aus der Bibel. Gott lässt das tatsächlich zu. Versuchung. Die Schlange im Paradies, die Adam und Eva den Apfel unter die Nase gehalten hat, die ist ein Geschöpf Gottes. Hiob, vielleicht kennst du Hiob, das Buch aus dem Alten Testament. Ein gottesfürchtiger Mann, ein Vorbild. Und Gott lässt zu, dass ihm der Teufel wirklich richtig, richtig übel mitspielt. Er verliert alles, er verliert seine Familie, seine Gesundheit, seinen Besitz und er versteht die Welt nicht mehr und ist am Verzweifeln. Und Gott lässt das zu. Jesus, der Geist Gottes, führt ihn in die Wüste. Der Geist Gottes hat Jesus in die Wüste geführt. Hat Gottes Geist dich schon mal in deine Wüste geschickt? Wenn Gott sowas zulässt, dann heißt es aber auch noch mehr. Dann heißt es, er ist da. Er ist da. Er hat die Kontrolle. Er ist dabei. Er lässt da keinen von uns alleine durch. Und er hat das letzte Wort. Auch wenn die Dinge, die da kommen, vielleicht nicht gerade erstrebenswert sind. Ich kann nur sagen, erlieg nicht der Versuchung, dich wirklich von Gott abzuwenden. Weil das, was da gerade passiert, nicht in deine Vorstellung von Recht und Unrecht passt oder in deine Vorstellung eines guten Gottes. Oder weil du es halt einfach nicht verstehst. Ich komme nochmal zurück zu Hiob, diesem guten, diesem treuen Gläubigen, diesem, wenn man so sagen könnte, Vorzeigechristen, dem ist es wirklich so dreckig ergangen. Und er ist nicht der Versuchung erlegen, sich von Gott abzuwenden und konnte deswegen wieder Frieden finden für seine Seele. Das war der einzige Ort bei Gott, wo er wieder zur Ruhe kommen konnte. Wo es gut war, auch wenn er viele Erklärungen nicht bekommen hat. Und das Schlimme, was passiert ist, wo er durch musste, trotzdem passiert ist. Hiob, ein Beispiel dafür, wo Versuchung auch zur Prüfung für uns wird. Die Art von Versuchung, die tatsächlich Gott manchmal mit uns durchführt. Wo uns Gott versucht, da wird es eine Prüfung für uns zum Glauben. Gott versucht uns niemals zum Bösen. Das ist das andere, was ich vorher erzählt habe. Da, wo wir unserem Fleisch erliegen oder wo uns wirklich der Satan verführen möchte zum Bösen, weg von Gott. So macht es Gott nicht. Er stellt vielleicht unseren Glauben auf die Probe, fordert ihn heraus und wir gehen gestärkt daraus hervor. Aber er versucht uns nicht zum Bösen. Und uns ist verheißen, in 1. Korinther 10, 13, da lesen wir, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Er lässt euch nicht versuchen über eure Kraft, sondern er macht, dass die Versuchung ein Ende nimmt, sodass ihr es ertragen könnt. Ob wir es verstehen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht. Versuchung ist da und gibt es immer wieder. Und wir können die oft auch gar nicht so genau definieren, aus welcher Ecke die kommt. Das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Es ist und bleibt ein Kampf. Und es ist, glaube ich, wichtig für uns, einfach wieder neu zu verstehen und uns neu bewusst zu werden, dass Versuchung eben kein harmloses Antesten ist, sondern eben ernst. Und ich denke, zwei weitere Dinge, und damit komme ich zum Ende, helfen uns da. Das eine ist, kenn dich selber, weiß, wer du bist, weiß, wo deine Schwächen sind, sei ehrlich zu dir und triff kluge Entscheidungen. Wehre den Anfängen, da wo du weißt, da sollte ich mich nicht weiter vorwagen. Und wenn du das allein nicht hinkriegst, dann such dir Hilfe, such dir einen guten Freund. Kenn dich selbst und sei ehrlich zu dir, kenn deine Schwächen und triff kluge Entscheidungen. Und das andere, und das ist das Wichtigste, viel wichtiger noch, ist, kenne Gott. Kenne den, dem du dich anvertraust. Derjenige, dem du dein Leben anvertraust. Du tust gut daran zu wissen, was er sagt und was er alles verheißen hat. Die Bibel ist voll von Verheißungen, voll von Ermutigungen. Und es ist gut für uns, die zu kennen. Und davon zu wissen, damit wir wissen, worauf wir uns verlassen können. Damit niemand uns einreden kann, Gott meint es nicht gut genug mit uns, wir müssen uns um uns selber kümmern. Gott nimmt uns nicht ernst, er lässt uns, er ist nicht treu. Nein, das darf uns niemand einreden. Und dafür müssen wir wissen, wer Gott ist und was er sagt und was er für Gedanken über uns hat. Und deswegen ist mein wichtigster Rat, kenne Gott. Und sag dazu jetzt nicht einfach Ja und Amen und vielleicht Recht hat sie da vorne, sondern werd darin aktiv. Tu das. Suche das, was Gott sagt. Durchstöber die Bibel. Und wenn dir das ganze dicke Buch aufs Erste zu viel ist, dann Nimm dir so eine schöne Lutherbibel, wo die tollen Sätze dick gedruckt sind und geh da erstmal durch oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oder frag Leute, die da Ideen dazu haben. Wirklich, suche im Wort Gottes. Versuche, ihn kennenzulernen, damit du echt weißt, an wen du dich hängst, zu wem du gehörst und wer dich sicherlich nicht enttäuscht und nicht fallen lässt. Suche ihn im Wort, suche ihn im Gebet, in Gemeinschaft und suche ihn auch in der Anbetung. Und das ist genau das, was wir jetzt auch tun wollen. Wir werden jetzt Zeit miteinander haben, Lieder zu singen, in die Anbetung zu gehen. Und ich möchte wirklich Mut machen, dass du dich innerlich aufmachst zu Gott, dass du ihn suchst. Vielleicht schaut es bei dir so aus, dass du Gebete sprichst oder dir was aufschreibst. Vielleicht sitzt du in deiner Bank und liest in der Bibel. Vielleicht bist du einfach still und hörst. Wie auch immer das bei dir ausschaut, ich möchte dich ermutigen, mach dich auf. Lern deinen Gott kennen, immer mehr, immer besser, immer wieder neu. Ich möchte gerne noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken dafür, dass wir dich kennen dürfen. Dass du deinen Sohn gesandt hast und der wirklich den Weg zu dir für uns freigemacht hat. Und ich möchte dich bitten, Jesus Christus, dass du zu jedem Einzelnen von uns redest. Ganz spürbar, ganz klar und deutlich, so wie jeder das gerade braucht. Wir brauchen das so sehr, dass wir spüren, dass du da bist, dass du wahr bist, dass du in unser Leben reinsprichst. Wir sehnen uns danach und ich bitte dich, dass du uns begegnest. Besonders jetzt in dieser nächsten halben Stunde, wo wir uns echt aufmachen wollen und dir begegnen wollen. Danke, dass du da bist. Großer und lebendiger Gott. Amen.